Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hontan, Vichoti, Kiele, Mataha. Omani, Lila, Hans, Kabakache. Naha, Lakota, Oyate, Wokiksuye, Naha, Wichoha, O Chichiya, Kapi, Wachi. Wobapi mitrawa echi prasupi wachi naha oyate lila ota hippi cha lila iomakpi. Ich könnte ja eine ganze Geschichte vielleicht auf Lakota erzählen. Kindern gefällt das. Ich habe euch in der Sprache der Lakota begrüßt mit einem traditionellen Gruß, mit diesen Oha Metakoyepi. Ich seid gegrüßt, alle meine Verwandten. Das zeigt die Verbundenheit mit der Schöpfung. Deswegen ist das ein traditioneller Gruß. Wenn ich euch jetzt die Hand noch reichen würde, dann würde ich sagen, Napre, Cheyusapi, ich schüttle eure Hände oder sowas. Und dann habe ich gesagt, dass ich aus Hohentan bin und eine weite Reise hinter mir habe und euch etwas über die Völker der Indianer erzählen möchte. Genau. Und mein Buch zeigen möchte. So. Ich spreche Lakota. Ich versuche gerade Menomini zu lernen. Das ist verhältnismäßig schwerer. Unverhältnismäßig schwerer. Genau. Lakota ist mir recht leicht gefallen, aber Menomini, da beiße ich mir die Zähne aus, weil die so lange Worte haben. Und auch so melodische lange Wörter. Ich habe 4 Wochen gebraucht, um bis 10 zu zählen, weil ich über das 6 nicht hinausgekommen bin. Das heißt nämlich Neketursita. Ich habe mir das nicht merken können. Allein, ich habe 1 Woche gebraucht, um mich im Menomini vorstellen zu können. Und im Lakota hatte ich 200 Wörter übers Wochenende drauf. Also das war gar kein Problem. Aber sowas zu sagen, wie zum Beispiel mein deutscher Name ist Kerstin oder so, dieses Mokomon Ene Eswasian, dieses Ene Eswasian, oh, das habe ich mir 2 Minuten merken können, dann war es weg. Oder mein Menomini-Name ist Tannenbaumfrau, die haben mir den Namen Tannenbaumfrau gegeben. Da heißt sie, sage ich, Machetauk Ene Eswasian Askanuki. Habe ich 1 Woche gebraucht. Allein für dieses Machetauk. Genau, das ist so eine Kaugummisprache einfach. Ich lege es jedem Namen nahe, der sich für Indianer interessiert, so eine Sprache zu lernen. Man bekommt dadurch viel Verständnis. Sich über die Mythologie, über die Spiritualität diesen Völkern zu nähern. Wenn ich recherchiere, nehme ich immer Kontakt mit den Stammeshistorikern auf, immer Kontakt mit Elders. Ich habe gelernt, zuzuhören und erfahre da ganz viele Dinge, die wichtig sind. Und indianische Freunde, die ich habe, die mich besuchen kommen, das ist immer ganz witzig. Das ist ja wirklich wie Familie. Also die kommen und das ist großer Bruder, kleiner Bruder oder so. Also das sind wahnsinnig liebe, nette Menschen, meine besten Freunde. Und die sind sehr offen und erzählen mir auch viel, machen wahnsinnig viel Unsinn, machen ganz viele Scherze. Und dann schauen sie mich plötzlich an. Don't use it in your books. Also irgendwelche Sachen, dann erzählt er mir wieder irgendwas, einer meiner Freunde ist ein Medicine Man, wie der eine Kopfschmerzmedizin herstellt und oder so. Das durfte ich tatsächlich verwenden, habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, das ist gut für meine Geschichte, sowas kann ich brauchen, weil eine Siedlerfrau immer Migräne hat und eine Indianerin hilft ihr dann. Und dann frage ich ihn dann halt, kann ich das verwenden? Ja, das ist Changaja, das ist nicht weiter schlimm, das ist ein Allerweltsding. Okay, aber oft genug, dann erzählen sie mir irgendwas und dann, don't use it in your books. Und das tue ich nicht, weil ich hoffe ja immer noch, dass meine Bücher irgendwann ins Englische mal übersetzt werden und dann können die das ja lesen. Davor fürchte ich mich. Nicht, dass dann irgendwas drinsteht, wo sie gesagt haben, ich soll es nicht schreiben. Es gibt aber Indianer, die meine Bücher gelesen haben und die gut finden. Gibt ja auch Indianer, die in Deutschland leben, kennen mehrere, die auch gut Deutsch können und die auch diese Bücher lesen und die finden die gut. Die sagen auch immer, Mensch, übersetzt das doch mal, weil sowas fehlt da drüben. Wir haben entweder Western oder wir haben so Bücher von Sherman Alexis, die über die jetzige Zeit sehr humorvoll schreiben, sehr satirisch direkt, wie es ihnen jetzt geht, aber einfach so spannende Geschichten aus Sicht der Indianer gibt's gar nicht so viele. Aber da muss ich mal drüber nachdenken, weil wir haben es auch in Amerika. Ich glaube, ich bin da unten rangekommen. Geht's wieder? Hallo? Das geht. Wakian Chontompie, die Electricity, die mag mich nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man heute mit Indianern zu tun hat, wir haben es da auch mit relativ radikalen Menschen zu tun. Die lassen sich einfach von Weißen gar nichts mehr gefallen und die finden das auch nicht gut. Die gucken auch gar nicht mehr, was man sagt und was man tut, sondern da ist man erstmal Feind. Also das muss man auch aushalten können. Und wenn man dann aber über Freunde reinkommt oder in der Familie zu Gast ist, erlebt man die auch ganz anders. Aber ich kenne auch viele, die zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, also ich war da alleine und ich bin angefiest worden. Ja, klar. Ich meine, die Weißen sind der Feind, ja. Und das muss man aushalten. Also ich habe da großes Verständnis. Bemühe mich da immer nicht in die Nesseln zu setzen. Auf der anderen Seite bewundere ich das. Wir haben eine Jugend da drüben, die haben eine Power, das ist der Wahnsinn. Also mit Rock und mit Punk. Wir haben den Frank Wallen, wir haben Superman und also tolle Musiker auch. Aber die Texte, die die haben, die stehen auf der Bühne und aus einem sanften 18-Jährigen wird plötzlich ein Mensch mit Maschinengewehr, mit babababababab, der haut einen echt den Genozid um die Ohren. Und das ist bewundernswert, dass es jetzt auch diese jungen Menschen wieder gibt. Aber die sind erstmal misstrauisch. Also weiße Washichus brauchen wir nicht. Ich habe inzwischen, ich glaube, über 14 Bücher geschrieben, ein paar Kinderbücher. Die gehen immer so aus einem Roman noch mit. Ich arbeite mich in ein Volk rein. Meistens habe ich bisher geschrieben über die Sioux, Lakota oder Cheyenne, Blackfeet. Und weil einer meiner besten Freunde Menominee ist, hat mich das Volk natürlich interessiert. Der hat mich dann schon immer angeguckt, wenn ich wieder mit meinen Menominee-Fragen gekommen bin. das Volk ist hier auch in Deutschland so wenig bekannt. Da habe ich mir gedacht, dann schreibe ich mal über die Menominee. Und in dem Buch kommen auch die Choctaw davor. Deswegen hat das Buch jetzt auch 2 Jahre gedauert, weil die Recherche sehr umfangreich war. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 historische Romane für Erwachsene. Ich wollte raus aus dieser Ecke, Indianer, Kinder, Jugendbücher. Da tut sich auch der Buchhandel ganz schwer. Die wissen immer gar nicht, wo sie meine Bücher hinstellen sollen. Indianer, ja, Kinder, Jugendbücher. Also das Buch hier, Donnergrollen, das kann man keinen 10-Jährigen geben. Und die anderen eigentlich auch nicht. Oder eben Kinderbücher, ein Jugendbuch, ein freches. Genau. Und ich stelle jetzt mal vor, Donnergrollen. Das heißt Donnergrollen, das Buch, weil mir das Wort Donnergrollen so gefallen hat. So kommt man zu seinen Titeln. Und in Donnergrollen hat mich Folgendes interessiert. Ich war auf der Menominee-Reservation mit einem Anthropologen unterwegs und die haben jetzt inzwischen ganz neue Ergebnisse über die Besiedlung Nordamerikas, ehe die Spanier und die Weißen gekommen sind. Und inzwischen werden die Zahlen der indigenen Bevölkerung ganz weit nach oben korrigiert. Also man weiß inzwischen, dass in Nordamerika vor Ankunft der Spanier und der Weißen zwischen 50 bis 100 Millionen Indianer gelebt haben. Und nicht nur 7 bis 15 Millionen, wie es bisher immer in den Geschichtsbüchern steht, sondern weit mehr. Und das liegt daran, man kann das nachweisen über Satellitenaufnahmen, über die Besiedlungsflächen und Dörfer, dass da weit mehr Menschen vorher gelebt haben. Es hieß ja immer, die haben eine jungfräuliche Welt entdeckt. Das stimmt nicht. Das waren alles besiedelte Gebiete, die entweder dann verlassen waren oder die man den Indianern weggenommen hat. Ja, also wesentlich mehr. Und man geht heute davon aus, dass allein durch die Spanier, die da über den Kontinent gezogen sind, einmal von Florida aus eine Expedition und auf der anderen Seite über Mexiko hoch, über die Rocky Mountains bis in die Prärien, dass da diese Krankheiten eingeschleppt wurden und die sich dann natürlich auch verbreitet haben. Ja, also wir und dieser Professor, mit dem ich unterwegs war, der konnte das nachweisen. Er hat gesagt, zwischen 1540 und 1570 kam es zu einem Bevölkerungsrückgang von 90%. Und das ist nachweisbar über diese verlassenen Ackerflächen und solche Dinge. Danke dir. Und das hat mich interessiert, da war ich geschockt. Also da war ich habe den, glaube ich, angeguckt und da war sofort ein Buch in meinem Kopf, weil ich mir gedacht habe, erstens, wie gehen die Überlebenden damit um? Was machen denn diese 10%, ja? Das hat mich interessiert. Ich wollte eine Kultur aufzeigen, ehe die Spanier gekommen sind, und ich wollte aufzeigen, was diese Spanier da an Schrecken auch hinterlassen haben bei ihrer Expedition. Und diese Aufzeichnungen sind da. Die hatten Chronisten dabei, die das im Detail aufgezeichnet haben, was da passiert ist, wo sie waren, welche Dörfer. Und das geht wirklich so. Wir fanden ein Dorf, wir haben es geplündert, niedergebrannt, die Leute versklavt. Nächstes Dorf, geplündert, niedergebrannt, die Leute versklavt. Dann hat man sich gewundert, ja, wieso haben die andauernd irgendwelche Sklaven wieder gebraucht, Träger, ja? Ja, weil die alle weggestorben sind. Dann haben sie die nächsten gebraucht. Dann haben sie gebraucht, sind sie zum nächsten Häuptling. Ja, sie haben Frauen gebraucht. Für die Männer. Also die sind gar nicht als wie Menschen betrachtet worden, ja? Dann hat man die Frauen mitgenommen. Wenn sie gestorben sind, sind sie gestorben, hat man sie durch neue ersetzt. Manchmal hat ein Häuptling verhandelt, dass er die wieder zurückbekommen hat. Also wenn man das liest, war ich mir vorher gar nicht im Klaren, als ich da angefangen habe mit der Recherche. Das ist ein Wahnsinn, was die gemacht haben. Und in dem Buch geht's eben darum. Es hat mehrere Handlungsstränge. Ich habe einmal die Spanier. Da gibt es so einen, den Captain der Lanzenreiter, der Juan de Anasco, den gab es tatsächlich. Dann gibt es den Handlungsstrang von einem Mädchen, der Chocta, die heißt Maisblüte, die eben von den Spaniern gefangen genommen wird und versklavt wird. Und dann gibt es als Gegenmodell quasi im Norden von der Schildkröteninsel von Nordamerika, von der Menominee, die kommen ursprünglich aus Wisconsin, leben da auch immer noch mehrere Krieger, die auf einer Handelsreise in den Süden aufbrechen. Und diese Schicksale, die verweben sich. Und nachdem wir hier auf einer Buchmesse sind und nicht alle Leute immer nur was über Genozid lesen wollen, lese ich jetzt einfach mal eine Szene vor von den Menominee. Ganz harmlose, freundliche, nette Menschen. Das sind sie auch heute noch. Sehr lustige Menschen. Und die brechen eben wollen eine Handelsreise machen, und zwar haben die Menominee schon ganz früh Kupfer abgebaut und bearbeitet. Und das war eine gute Handelsware, weil die Stämme im Süden auch dieses Kupfer haben wollten. Und der Protagonist, der heißt Mahuau, das bedeutet schwarzer Wolf, der lässt sich überreden, der sagt, auf diese Handelsreise zu gehen, aber da muss man vorher erstmal diese Steine holen, das Kupfer, diese Kupfersteine. Und sie brechen also im Spätherbst auf, um diese Steine zu holen. Vier Freunde, die heißen also der Mahuau. Dann gibt es einen Krieger, der ist nicht ganz unkompliziert. Ein richtiger Krieger halt, der Waco. Und dann gibt es den Wapus, der geht eher in die Richtung eines Heilers. Und dann sein engster Freund ist der Awesanesgas, Bärenkralle. Und diese Menominee-Namen, die sind auch nicht so einfach. Da habe ich um Erlaubnis gebeten, dass ich die hernehmen darf. Und deswegen haben auch manche Namen dann, also habe ich manche deutsche Namen gelassen, weil erstens die Namen so schwierig sind im Menominee, das kann sich kein Mensch merken. Und ich hätte auch jedes Mal wieder nachfragen müssen, ob ich das hernehmen darf. Oh. Kleine Action-Szene oder erstmal so auch so ein Zwiegespräch. Nach einem weiteren Tag erreichten sie endlich ihr Ziel. Eine kleine Ausbuchtung des Flusses, an dessen Ufer die seltsamen grünen Steine zu finden waren. Manche lagen einfach im Kies des Flussbettes. Andere musste man gewinnen, indem man ein wenig im Kies und Sand des Flusses grub. Man konnte die Steine einfach durch Klopfen in die gewünschte Form bringen, aber es gab auch Wissende, die mehrere Steine erhitzten, miteinander verbanden und dann diese größere Fläche bearbeiteten. Keiner der Freunde war dazu imstande. Ihre Aufgabe war es, dieses wertvolle Erz zu sammeln und zum Volk zurückzubringen. Allein das Sammeln stellte eine gewisse Gefahr dar, denn man entfernte sich von den geschützten Gefilden des Dorfes. Machwao steuerte die Sandbank an und konnte ein Grinsen nicht mehr unterbinden, als Wako in den Fluss sprang und das Kanu ans Ufer schob. Sein Freund achtete nicht darauf, dass seine Mokassins inzwischen trieften. Die anderen kletterten trockenen Fußes an Land und zogen dann das Kanu aus dem Wasser heraus. Im Nu war ein kleines Lager errichtet und eine Feuerstelle ausgehoben. Dann saßen alle zufrieden beisammen und berieten den nächsten Tag. »Wir sollten uns aufteilen, dann können wir einen größeren Bereich nach den Steinen absuchen«, schlug Wapus in seiner ruhigen Art vor. Machwao nickte sein Einverständnis. »Gute Idee, dann finden wir wahrscheinlich mehr.« »Dann sind wir aber auch verwundbarer«, wandte Wako, der Fuchs, ein. »Ich denke, dass wir einfach von hier aus in eine Richtung gehen sollten, gemeinsam. Dann sehen wir ja, welche Geschenke der weiße Bär für uns vorgesehen hat.« Machwao staunte über die plötzliche Besonnenheit seines Freundes. »Eine gute Idee. Wir sind nicht so verletzlich, schützen uns gegenseitig und liefern uns nicht den Feinden aus.« Wako nickte, und seine sonst so gefährlich wirkenden Tattoos verloren ihre beängstigende Wirkung. »Ja, nicht wahr? Es gibt auch andere Völker, die vielleicht diesen Ort kennen.« Wapus stimmte zu. »Sehr richtig, Wako hat gut gesprochen. Wir sollten achtsam sein und unseren Schutz nicht vergessen.« Machwao runzelte die Stirn. »Hast du etwas in deinen Träumen gesehen?« »Nein«, beeilte sich Wapus zu sagen. »Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Meine Träume waren gut.« »Wenn deine Träume gut sind, wieso brauchen wir dann Vorsichtsmaßnahmen?«, wagte Awessa Neskas zu fragen. Vielleicht dachte er zum ersten Mal an seine Frau, die zu Hause auf ihn wartete. Wapus zuckte mit den Schultern. »Es ist nie schlecht, an Vorsichtsmaßnahmen zu denken. Mech Awetok kann nicht überall sein.« »Tss«, Awessa Neskas schüttelte entrüstet den Kopf. »Natürlich ist er überall. Natürlich sollten wir erneut um seine Gunst beten. Ich meine, wenn du nicht sicher bist...« Seine Sorge stand gut lesbar im Gesicht und alle Augen richteten sich erwartungsvoll auf Wapus. Wapus schüttelte die Verantwortung unwillig von seinen Schultern. »Wir haben gebetet. Ich sagte nur, dass es keinen Sinn hat, in der Aufmerksamkeit nachzulassen. Oder glaubt ihr, dass Mech Awetok das große Geheimnis Mitleid mit den Unaufmerksamen oder Leichtfertigen hat?« Das klang einleuchtend und alle senkten die Köpfe, um darüber nachzudenken. Schließlich wagte es Wako, das Schweigen zu brechen. Er hatte sich schon immer auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen. »Ich werde euch schützen, wenn ihr nach den grünen Steinen sucht. Meinem Auge entgeht nichts.« »Das ist gut«, beeilte sich Machwao zu sagen. Ohne es wirklich so zu benennen, war er zum Anführer der Reise geworden. Er hatte es weder angeregt noch geplant, noch hatte er diesen Rang gewollt, aber er spürte, dass alle ihm vertrauten und seine Meinung oft den Ausschlag gab. »Ich fühle mich besser, wenn du über uns wachst, wenn wir die Steine sammeln.« Wako nickte geschmeichelt. »Ich werde euch gut beschützen. Und wenn wir zurück sind, dann wirst du vielleicht gut von mir denken.« Seine Augen fraßen sich in den Augen von Machwao fest. »Ich denke immer gut von dir«, verteidigte sich Machwao verwirrt. »Wie meinst du das?« Er strich die langen Haare nach hinten und musterte den Freund. Wako zögerte verunsichert und wurde dann deutlich. »Ich hoffe, dass deine Schwester bald zur Frau wird. Ich bin nicht vom Bärenclan, sondern gehöre dem Wolfsclan an. Ich hoffe, dass sie mich vielleicht bemerken würde.« Seine Stimme war ungewohnt sanft und er zeigte plötzlich eine ganz andere Seite. Machwao unterdrückte ein Stöhnen. Die Lachfältchen um seine Augen glätteten sich, als er ernst wurde. Er konnte diese unausgesprochene Bitte jetzt nicht mit einem Scherz abtun. Wako war ein guter Freund, ein guter Kämpfer, aber ein Ehemann für seine Schwester? Wahrscheinlich fürchtete sie ihn genauso wie alle anderen Mädchen. Oder hatte sie diesen verwegenen Krieger schon wohlwollend bemerkt? Zumindest der kahlgeschorene Kopf mit dem Haarschopf schien sie keineswegs gestört zu haben. »Huh«, stöhnte er übertrieben langsam. »Sie hatte noch nicht einmal ihren ersten Mond, noch ist sie ein Kind, kaum alt genug, um sie überhaupt zu beachten.« Vako schenkte ihm ein sanftes Lächeln. »Ich kann warten. Deine Schwester ist sanftmütig, fleißig und wäre eine Zierde für meinen Wigwam. Ich würde immer gut auf sie achten.« »Das weiß ich.« Machwao winkte ungeduldig ab. »Natürlich würde Vako seine Schwester achten und ehren, aber wäre er auch ein guter Ehemann?« Kurz streifte sein Blick über die auffälligen Tattoos, die das Gesicht seines Freundes schmückten. »Natürlich würde er die Schwester beschützen, aber würde er sie auch lieben?« Andererseits wollte er seinen Freund auch nicht enttäuschen. Mit einem Achselzucken tat er die Frage ab. Noch ist sie nur ein Kind. Wer weiß schon, was ihr in den nächsten Monaten einfällt und welcher Mann ihr Herz dann berührt. Aber würdest du es gutheißen, wenn ich um sie werbe? Vakos Mimik drückte plötzlich eine Verletzlichkeit aus, die Machwao erstaunte. Aber sicher, beeilte er sich zu sagen, jede Frau kann froh sein, wenn sie dich als Ehemann hat. Mit plötzlicher Klarheit erkannte er, dass er die Wahrheit sagte. Vako war ein guter Jäger, der seine Familie sicherlich gut versorgen würde. Nur das war wichtig. Über das Gesicht von Vako lief ein weiches Lächeln, das all die furchterregenden Tattoos vergessen ließ. Ja, er wäre ein guter Ehemann. Wahrscheinlich war er nur auf diese Reise mitgekommen, um Machwao überhaupt diese Frage zu stellen. Machwao gab das Lächeln zurück und legte sich auf seine Felle. Es war nicht das Schlechteste, wenn er Vako als Schwager bekam. Gerade eben hatte er ihm auch eine liebenswerte Seite gezeigt. Eine Sanftheit, die auch Kemenanuki gegenüber zeigen würde. Am nächsten Tag ehrten sie erst die Geister mit einem Tabakopfer, ehe sie sich auf die Suche nach den grünen Steinen machten. Vako hatte sich unsichtbar gemacht und versteckte sich am hochliegenden Ufer, um mögliche Feinde auszuspähen. Die anderen suchten den Fluss ab und fanden bereits nach kurzer Zeit die seltsamen grünen Steine, die im Süden eine so wertvolle Handelsware darstellten. Umsichtig verstauten sie die Fundstücke in den Wildlederbeuteln, die sie mitgebracht hatten. Machwao streckte manchmal seinen Rücken, denn ständig in gebückter Haltung nach den Steinen zu suchen war anstrengend. Nach den Arbeiten an seinem Kanu und dem langen Paddeln spürte er jeden einzelnen Muskel im Leib. Dann ertönte völlig unvermittelt der Warnruf ihres Freundes. Nachdem der Vormittag so ruhig verlaufen war, riss er die Freunde aus ihrer geruhsamen Suche nach dem Stein des weißen Bären. Mit einem Hechtsprung rettete sich Machwao ans Ufer, während Vapus noch völlig irritiert im Fluss stand. Nur Awessas Neskas hatte sich ebenfalls in Sicherheit gebracht. »Geh in Deckung«, schrie Machwao voller Angst seinem Freund zu. Endlich reagierte Vapus und suchte Schutz hinter einem Felsen. »Was ist los?«, rief er besorgt. Seine Augen waren rund, als er sich vorsichtig nach allen Seiten umsah. »Keine Ahnung«, schrie Machwao zurück. »Vako hat uns gewarnt.« Erste Pfeile schlugen unvermittelt in der Nähe der Männer ein und alle duckten sich in die Deckung von Felsen oder Bäumen. So viele Feinde konnten es nicht sein, denn die Pfeile waren zählbar, nichtsdestotrotz gefährlich. Dann ertönte ein verzweifeltes Gurgeln und Stille breitete sich über den Arm des Flusses aus. Machwao wagte sich aus der Deckung und rannte in Höchstgeschwindigkeit auf die Böschung zu. Dann hechtete er kopfüber in ein Dickicht hinter einem umgestürzten Baumstamm und schnappte nach Luft. Jetzt würde ihn sicherlich ein tödlicher Pfeil treffen. Er wartete mehrere Atemzüge, doch nichts geschah. Erst dann wagte er es, sich vorsichtig auf den Bauch zu drehen und die Umgebung in Augenschein zu nehmen. Wo waren die Feinde? In einiger Entfernung beobachtete er, wie jemand durch den Wald schlich. Ohne zu denken, erhob er sich aus der Deckung und bewegte sich in Richtung des Feindes. Er verschwendete keinen Gedanken daran, um wen es sich handelte, denn hier ging es nur darum, seine Freunde zu retten. Nach wenigen Schritten hatte er den Fremden eingeholt und mit einem furchterregenden Schrei warf er sich auf ihn. Genauso überrumpelt versuchte der fremde Krieger, ihn abzuschütteln, doch Machwao hatte seine Kriegskeule erhoben und schlug erbarmungslos zu. Er fühlte nichts außer dem Willen, seine Freunde zu retten und selbst zu überleben. Kurz musterte er den Feind, den er mit einem kräftigen Schlag seiner Keule getötet hatte. Ja, er war jung, vielleicht in seinem Alter, und er schien vom Volk der Anishinaabe zu sein. Warum auch wagten sie sich in die Jagdgründe der Menomini? Abgesehen davon, dass die Menomini gar nichts dagegen hätten, wenn Anishinaabe hier in der Gegend auftauchten. Die Häuptlinge suchten nach Möglichkeiten des Friedens mit allen benachbarten Völkern.
Kurz wallte das Mitleid in Machwau hoch, einen so jungen Feind besiegt zu haben, aber er war angegriffen worden und hatte keine andere Wahl gehabt. In einiger Entfernung hörte er den Siegesschrei von Wako und er dankte es seinem Freund, dass er sie alle gewarnt hatte. Es war umsichtig gewesen, dass er angeboten hatte, über sie zu wachen. Machwau lief zum Flussufer zurück und gab mir Zeichen zu verstehen, dass Wapus und Awesa Neskas gefahrlos aus dem Wasser kommen konnten. Sein Freund Awesa Neskas war verletzt und kam nur langsam aus der Deckung eines Felsen hervor. Ein Pfeil steckte in seiner Schulter und sein Gesicht war schmerzverzerrt. »Ho, wo sind denn diese Feinde so plötzlich hergekommen?« Machwau lachte dunkel, als die Erleichterung ihn übermannte. Er hob die Hände in einer Geste der Unwissenheit. »Ich hab sie auch nicht bemerkt. Gut, dass Wako so aufmerksam war, sonst würden wir jetzt hier nicht mehr stehen. Lass mich dir helfen.« Awesa Neskas, Bärenkralle, ließ sich in den Kies plumpsen und ähnelte nun wirklich einem kleinen Bären, der sich die Wunden leckte. Auf seiner Stirn sammelte sich trotz der Kälte Schweiß und er atmete keuchend. Fast sah es aus, als würde sein Geist ihn gleich verlassen. Ja, so ein Leben in Amerika im Norden war nicht ganz ungefährlich, aber es war verhältnismäßig friedlich eben zu dem, was die Spanier dann anschließend gemacht haben. Und im Winter wird das auch das Dorf der Menominee von der Anishinaabe überfallen. Aber trotzdem machen sich die Freunde im Frühjahr auf diese lange Reise nach den Süden. Und gleichzeitig ziehen eben vom Süden her die Spanier durchs Land und Maisblüte, ein junges Mädel, der Tokta, reist eben mit und sie ist ganz jung, das ist ein 13-jähriges Mädchen. Die lässt das erstmal über sich ergehen, weil sie auch gar keine Alternative mehr hat, wo sie hingehen könnte, weil ihr gesamtes Dorf, die Spanier schreiben darüber auch, die sind da sehr stolz drauf, mit 5000 Menschen komplett vernichtet wird. Also ihre ganze Familie geht dabei drauf. Das Einzige, der noch überlebt, ist ihr kleiner Bruder. Und um den Bruder zu schützen, bleibt sie und hält das aus. Aber immer die Idee auch, irgendwann mal zu fliehen. Aber sie möchte halt auch ihren kleinen Bruder nicht gefährden. Und da gibt's spannende Abenteuer. Meine Bücher sind, glaube ich, alle immer sehr spannend. Das ist jetzt eher ein schlimmeres Buch, weil die Spanier um 1540, also da war irgendwie ein paar 50 Jahre vorher gab es den Hexenhammer. Vorher gab es das gar nicht, Hexenverbrennungen und so weiter. Also die Weltsicht damals war ja in keinster Weise modern. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem 18. oder 19. Jahrhundert. Ja, also das ist wirklich fast noch Mittelalter, was da auf die Indianer eintrifft. Und auch die Indianer werden nicht als Menschen gesehen, sondern das sind Heiden, Ausgeburten der Hölle. Und so benehmen die sich auch. Und das war mir, als ich angefangen habe zu schreiben, nicht so klar. Also wie schlimm die tatsächlich da vorgegangen sind. Das liest man immer in den Annalen, in den Geschichtsbüchern immer, ja, Cortés oder Pizarro, die haben die Indios da besiegt und so. Aber wenn man dann tatsächlich über so einzelne Schicksale schreibt, das geht echt unter die Haut. Das ist wirklich heftig, wenn man da mitleiden kann und versucht, sich vorzustellen, was da wirklich passiert ist. Und das geht mir bei allen meinen Romanen so. Also wenn ich eine Szene schreibe, wo jemand stirbt, Da ist immer Alarm in meiner Familie, oh, Mama weint. Da sitze ich am Computer und da Sturzbecher an Tränen gehen da runter. Und ich hoffe, dass meine Leser das nachempfinden können, was da auch für ein Unrecht passiert ist. Und das geht manchmal mit einer Geschichte besser. Und das ist auch das, was der Verlag macht. Wir bringen Romane, weil man manchmal über Romane Menschen besser erreichen kann oder auch Menschen die Möglichkeit gibt, einen Einstieg zu finden in das Thema. Und in Deutschland ist das wichtig, weil Indianer, das ist erstmal hier bei uns so Yakari und Winnetou. Und da muss man es erstmal abholen, ja. Und das geht manchmal mit Geschichten einfacher. Aber wir haben uns gut vernetzt. Wir arbeiten zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker, mit Trocata, mit dem Leonard Peltier Defense Committee, mit One Spirit, mit verschiedenen Organisationen, mit den Coyote Magazinen, die über die heutige Situation berichten. Und die einen arbeiten politisch, die anderen haben Hilfsprojekte. Wir machen es über Geschichten. Aber eigentlich machen wir alle das Gleiche. Ich organisiere Konzerttourneen für indianische Musiker. Die erreichen die Leute über ihre Musik. Also, dass man einfach verschiedene Ansätze benutzt, um die Menschen zu erreichen und auf das Thema wieder aufmerksam zu machen, auch was heute im Indian Country los ist. Wer mag, darf so einen Prospekt mitnehmen. Da drüben an der Wand, hinter der Wand, gibt's meine Bücher zu kaufen. Alles schöne, spannende Geschichten und bei den meisten auch immer ausgewogen Mann-Frau. Außer bei Im fallenden Licht des Mondes, da ist tatsächlich das erste Mal eine Frau stärker im Vordergrund. Ansonsten dürfen auch Männer meine Bücher lesen. Es ist immer sehr ausgewogen, 50-50 Frau-Mann. Vielen Dank. Eine Frage. Aber ich bin jetzt auch drüben noch. Oder hier gegenüber ist mein Stand. Könnt ihr gerne kommen und.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.